Schön, dass wir zusammen sind heute Morgen. Ein überraschender Anlass, ihr habt es schon gehört. Der Aufzug ist kaputt und wir mussten dann in der pastoralen Leitung schnell reagieren. Wie machen wir das? Und die beste Lösung war nach einigen Überlegungen, wir machen einfach jeden Sonntag Wortgottesdienst hier. Dann sind auch die Geschwister mit dabei, die den Aufzug brauchen. Und es, ja genau, ihr lacht, ich lache auch, weil es sind auch einige da, die den Aufzug offensichtlich nicht brauchen, aber trotzdem hier sind, also umso schöner. Ich habe vielleicht jetzt auch mit 10 Leuten gerechnet, wir sind doch einige mehr. Schön, dass ihr gekommen seid. Übrigens wird es so sein, vermutlich jetzt, wie es aussieht, es ist reparabel und es wird vermutlich 4-6 Wochen, sagen wir mal 8 Wochen realistisch dann dauern. Das heißt, dieser Wortgottesdienst hier im Anker wird zu einer Einrichtung werden, so über die nächsten, sagen wir mal, 2 Monate. Und ich habe mich jetzt für heute gleich mal, war jetzt kurzfristig spontan gemeldet, die Predigt zu übernehmen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich möchte euch einen Satz mal gleich, das war jetzt spontan am Anfang sein, der kommt eigentlich erst zum Schluss, aber ich möchte es euch gleich am Anfang schon mal sagen. Ihr seid berufen, in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit Gottes hineinzugehen. Nicht falsch verstehen, ich freue mich, dass ihr lebt, dass wir leben, aber ich möchte es euch trotzdem ganz klar sagen, gleich von vornherein, wir sind berufen, in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit Gottes einzugehen. Nehmt es einfach schon mal so als Einstieg mit. Ich möchte euch heute von einer Freundschaft berichten, einer Männerfreundschaft. 2 Männer, von denen der eine sagt, ich bin mit niemandem so im Geist verbunden wie mit dir. Das ist nicht David und Jonathan. Vielleicht, Inge ist schon enttäuscht. Nein, so billig nicht. Das wäre zu bekannt. Nein, wir wissen von den beiden sehr wenig gemeinsame Abenteuer, könnte man sagen. Da wäre ja David und Jonathan, da gibt es viele tolle Geschichten von den beiden. Und trotzdem wissen wir über die beiden sehr, sehr viel. Und zwar vom Herzschlag her. Ja, es gibt fast keine Berichte, was die beiden denn miteinander erlebt haben. Das kann man nur so zwischen den Zeilen lesen. Aber wir wissen sehr, sehr viel, wie die beiden geistlich miteinander umgegangen sind. Es ist eine Freundschaft, die einerseits auf Augenhöhe war, ich sage sogar auf Apostelhöhe, auf diesem Niveau, Stellvertreter auch gegenseitig, eines handelt den anderen. Und doch war es auch eine Vater-Sohn-Beziehung, ganz klar, eindeutig. All das klare, all das Unterschied. Und jetzt wisst ihr es, oder? Es geht um Paulus und Timotheus, damit möchten wir uns heute mal beschäftigen. Und da es ein Wortgottesdienst ist, nehmen wir uns auch immer ein bisschen mehr Zeit, ich liebe das Wort Gottes, dann auch da hineinzuschauen und die meisten Gedanken, die Paulus jetzt natürlich vor allen Dingen schreibt, stehen natürlich in den beiden Timotheusbriefen, die er seinem geliebten Sohn, seinem geliebten Kind Timotheus geschrieben hat. Zu vielen Anlässen. Timotheus war ja letztendlich, könnte man sagen, in einer Gemeinde, würde man heute modern sagen, in einer Gemeindegründungsarbeit. Und Paulus hat ihn da auch ausgesandt in Gemeinden und er schickt ihm dann diese Briefe, um ihn zu beraten, aber auch um seine Verbundenheit mit Timotheus auszudrücken. Und es war keine Einbahnstraße. Paulus sagt auch ganz klar, ich würde mich so freuen, wenn du wieder bei mir wärst, weil du ermutigst mich. Du bist eine Stärkung für mich, sagt der Paulus zu Timotheus. Ja. Und umgekehrt war es natürlich ganz genauso. Wie haben die beiden sich denn kennengelernt? In Apostelgeschichte wird es kurz beschrieben. Paulus kam nach Derbe und Lystra und siehe, da war ein Jünger mit Namen Timotheus, Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war und eines griechischen Vaters. Dieser Timotheus, geht es dann weiter, hatte einen guten Ruf bei den Brüdern dort. Und das ist Paulus wohl auch aufgefallen und hat gesagt, diesen, Vers 3 dann, Apostelgeschichte 16, diesen Timotheus will ich mit mir ziehen lassen. Und er nahm ihn mit, heißt es einfach. Ja, hat gesagt, komm mit. So ähnlich wie Jesus. Ja, komm mit auf meine Missionsreise. Das war die erste Missionsreise. Er hat ihn noch beschnitten, damit die Juden, die ja da so ein bisschen eng sind an der Stelle, da keinen Anstoß nehmen, weil er hatte ja einen griechischen Vater und war nicht beschnitten. Dieser Timotheus war sehr, sehr jung, 20 Jahre etwa. Und Paulus war mindestens das Doppelte, würde ich mal sagen, ja. Die beiden machen sich dann auf den Weg und erleben viel miteinander. Wie gesagt, darüber konkrete Berichte gibt es wenig, was genau jetzt im Einzelnen, aber er wird oft erwähnt, der Timotheus, sehr, sehr oft. Es entwickelte sich eine echte Vater-Sohn-Beziehung, die auch Paulus ganz klar so nennt. Ich habe es vorhin schon gesagt, mein geliebter Sohn, mein Kind im Glauben, im Geiste, den ich erzogen habe. Ganz klare Beziehung, eine Jüngerschaftsbeziehung, eine echte Apostelfreundschaft, eine Dienstgemeinschaft. Beispiel, 1. Korinther 4 heißt es, ich habe Timotheus, schreibt er an die Korinther, zu euch gesandt, der mein geliebtes und mein treues Kind ist, getreues Kind in dem Herrn. Er soll euch erinnern an meine Wege in Christus Jesus, wie ich es überall euch gelehrt habe. Also er sendet den Timotheus wirklich auch als Stellvertreter. Timotheus genießt geistlich vollständig sein Vertrauen. Und Paulus multipliziert sich letztendlich durch Timotheus. Das ist auch der Sinn von Jüngerschaft. Wenn wir uns mit Jüngeren zusammentun, sagen, ich übergebe meinen Geist, meine Lehre, sagt Paulus auch ganz klar, ich habe Timotheus meine Lehre übergeben und diese Lehre übermittle du anderen Menschen. Und dann erinnert ihr euch, das kennt ihr natürlich, im 2. Timotheus heißt es dann auch nochmal, sagt Paulus zu Timotheus, erinnere dich an deinen ungeheuchelten Glauben, der schon zuvor gewohnt hat in deiner Großmutter, Lois heißt sie, und in deiner jüdischen Mutter Eunike. Und ich bin gewiss, dieser Glaube ist auch in dir. Also Ermutigung, Herausforderung an alle Großmütter, falls hier welche im Raum sein sollten, alle Mütter. Dieses Erbe, diese Qualität, die Timotheus in seinem ungeheuchelten Glauben hatte, hatte schon seine Großmutter, hatte schon seine Mutter und wurde auf ihn sozusagen weiter vererbt. Merkt ihr, das ist auch eine Segenslinie, die wir weitergeben können als Eltern, als Mütter, als Großmütter. Ihr seid nie aus dem Rennen. Ja? Die Großmutter war sehr, sehr wichtig. Die Mutter war sehr, sehr wichtig, damit ein Timotheus geboren, geistlich aufwachsen konnte und zum Apostel werden konnte. Ja, genau, ich sagte schon, Paulus bezeichnet ihn als seinen lieben Sohn, als Kind und sie waren Brüder im Geiste. Timotheus war ja auch sein fast vollwertiger Stellvertreter und Paulus sagte über ihn, ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist wie dieser Timotheus. Er hat sich bewährt und er hat wie ich dem Evangelium gedient. Ihn will ich senden, das sagte er mehrfach zu verschiedenen Gemeinden und er hat es auch getan. Ihn will ich euch senden. Und diese Freundschaft hat auch richtig emotionale Anteile. Paulus sagt zu Timotheus, ich gedenke deiner unablässig in meinem Gebet Tag und Nacht. Auch das ist Freundschaft, auch das ist Dienstgemeinschaft, dass wir füreinander beten. Paulus sagt, ich denke an dich Tag und Nacht in meinen Gebeten. Und wenn ich an dich, sagt er weiter, mit Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich wieder mit Freude erfüllt werde. Paulus, speziell beim 2. Timotheusbrief, war ja dann schon im Gefängnis und man spürt auch in diesen, ich nenne sie mal fast Vermächtnisbriefen heraus, dass Paulus weiß, sein Ende, sein Märtyrertod steht letztendlich vor der Tür. Und man merkt aus diesen Briefen auch heraus, manchmal auch eine kleine Müdigkeit, meine ich zu sehen. Ja, merkt man heraus, wie er nochmal das, was ihm wichtig ist, dem Timotheus weitergeben möchte. Und er schreibt an einer Stelle auch, fast ein bisschen belämmernd, fast alle haben mich verlassen. Keiner ist mir beigestanden in Rom, aber Timotheus, du warst da. Und ich wünsche es so sehr, dich wiederzusehen, damit du mein Herz mit Freude erfüllst. Merkt ihr, Paulus gibt dem Timotheus ganz viel, Timotheus gibt dem Paulus ganz viel, obwohl ein Riesenunterschied war, Vater und Sohn fast. Das heißt auch an einer Stelle, als sie sich getrennt haben, Timotheus weinte beim Abschied von Paulus. Timotheus war ein echter Freund, keine Zweckfreundschaft, keine Dienstfreundschaft, die einfach nur instrumentalisiert ist. Wenn man nicht mehr zusammen dient, hat man auch kein Interesse mehr aneinander. Nein, das war eine echte Herzensbeziehung. Gebetsbruderschaft, Dienstbruderschaft. Und ab der 2. Missionsreise war Timotheus dann ein treuer Begleiter für Paulus. Paulus hat ihm wichtige Aufträge erteilt, hat ihn, sagte er schon, mehrfach stellvertretend an verschiedene Gemeinden geschickt und vermutlich hat sogar Timotheus manche Paulusbriefe leicht mitverfasst. Es heißt zum Beispiel im Korintherbrief, Paulus, Apostel Jesu Christi durch Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die Gemeinde in Korinth. Ja? Also der Korintherbrief wird mit dieser Grußformel eingeleitet, Paulus und Timotheus schreiben euch. Ich nehme schon an, dass Paulus das meistens alles geschrieben hat, aber dieser Brief ist ganz klar im Namen von Paulus und Timotheus abgefasst. Und auch Philipperbrief heißt es, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Philippi. Ja, das haben wir vielleicht noch gar nicht so bemerkt. Ne? Timotheus wird zumindest im Briefkopf als Mitabsender, eventuell als Mitautor auch genannt. Wie wir wissen, Paulus hat dem Timotheus viele geistliche Qualitäten und Ausstattungen attestiert, sagte es schon, ungeheuchelter Glaube im Gegensatz zu vielen anderen, wie Paulus sagt. Dein Glaube ist ungeheuchelt, er ist nicht auf Gewinn im Gegensatz zu vielen anderen. Und auch als dann Paulus gefangen war in Rom, ist Timotheus immer in seiner Nähe gewesen, war zur Verfügung. Zum Timotheusbrief selbst, den beiden Briefen, man nennt ja diese Briefe zusammen auch mit dem Titusbrief die pastoralen Briefe. Der Unterschied zu den anderen Briefen ist, die anderen Briefe, Epheserbrief, Philippa und so weiter, sind ja alle an Gemeinden gerichtet, während Timotheus und auch der Titusbrief sind an Personen gerichtet, nämlich an Timotheus und an Titus. Titus war übrigens ein ähnlicher Herzensbruder für Paulus, aber nicht so stark wie Timotheus, ganz klar. Ja. Timotheus war der eigentliche Freund. Das sind die beiden Pastoralbriefe, Timotheus 1 und 2 und der Titusbrief. Und man spürt überall die Zuneigung durch, die die beiden miteinander verbindet. Um was geht es im Timotheusbrief? Es geht eben um diese Gemeindegründung in Ephesus, in dem Fall, später auch in einer anderen Gemeinde. Und Timotheus ist jung, sehr, sehr jung. Paulus ist schon alt und spürt, dass der Märtyrertod vor der Tür steht. Und dieses Vermächtnis durchzieht diese Briefe. Man spürt, wie Paulus das doch loswerden will, was ihm für die Gemeinden und für Timotheus persönlich auf dem Herzen liegt. Erinnert mich so ein ganz klein bisschen, unser Sohn Lenny studiert ja auch Theologie und ist auch schon in der Gemeindegründung angestellt. Und wenn wir uns ab und zu mal treffen, ich bin nicht Paulus, versteht mich nicht falsch, ne? Aber wenn auch Barbara dabei ist, wir kommen ruckzuck auf irgendwelche Gemeindethemen. Und dann merke ich auch so, doch auch dieses Väterliche, versteht ihr? Ich bin einfach älter, schon ein bisschen mehr Erfahrung auch vielleicht in Gemeindethemen. Und wir kommen sehr schnell auf solche Gespräche auch, nicht in dieser Qualität wie Paulus, ganz klar. Aber auch ich darf ihm einiges schon weitergeben. Wie gehst du mit Mitarbeitern um, wie sind manche Strömungen, manche Bewegungen zu beurteilen? Manchen guten Ratschlag kann man, glaube ich, da auch loswerden. Und so hat mich das auch dieser Timotheusbrief in besonderer Weise auch berührt, weil er mich fast ein bisschen an eigene Situationen erinnert. Der Timotheusbrief ist im Grunde, man könnte fast sagen, eine Art Leiterhandbuch, würde man heute modern sagen. Ein Handbuch für Gemeindeleiter, für Gemeindegründer. Und wer von uns hätte es nicht gerne, dass Paulus sein Mentor wäre, so wie Timotheus. Aber eigentlich gilt es uns auch. Wir haben diese Timotheusbriefe, wir haben den Titusbrief. Paulus ist auch unser Mentor, will uns entwickeln. Es geht in den Timotheusbriefen um viele, viele praktische Ratschläge. Die sind erstaunlich praktisch, diese Ratschläge. Da geht es um Fragen der Gemeindeleitung, der Ältesten. Da geht es um Witwen, das Leben in Hierarchien, Sklaven, Herren. Themen des Reichtums, der Versuchung. Übrigens nicht vergessen, wenn es um Reichtum geht, Paulus schreibt hier über Timotheus ja nicht an Nichtchristen, von denen es heißt, für sie ist sehr schwer ins Himmelreich reinzukommen aufgrund ihres Reichtums. Nein, er schreibt an Christen. Der Reichtum ist für Christen, die Liebe zum Geld, eine große Versuchung. Diese Briefe sind komplett an Christen gerichtet. Er warnt vor Irrlehren. Wir kennen es auch. Es hat sich nicht viel geändert. Es war damals schon der Fall. Da gab es Leute, die liebten es, mit Feiertagen herum zu experimentieren, mit Opfern, mit Zahlenspielen und so weiter. Und Paulus sagt, unnützes Geschwätz, lass dich nicht auf diese Streitereien ein. Es ging sogar so weit, dass manche deswegen vom Glauben abgefallen sind, weil sie sich nur noch mit diesen Spekulationen beschäftigt haben. Gibt es immer noch, oder? Kennt ihr auch, oder? Leute, die sich da hineingraben und das immer weiter hochheben und da wird gerechnet und spekuliert. Und wenn du das noch einhalten würdest und diesen Feiertag, das wäre die höhere Erkenntnis. Nein, Paulus sagt, bleib bei der gesunden Lehre, sie ist schlicht. Lebe aus der Gnade, wir predigen die Herrlichkeit Gottes, wir predigen nicht die Gesetze. Was Paulus sehr viel macht, er kreidet Missstände an, aber er sagt auch immer dann, wie es besser wäre. Er sagt nicht unnötige Askese, sondern Dankbarkeit für Gottes Gnade und für seine guten Gaben. Er sagt keine Lehrstreitereien, sondern Dankbarkeit für die Geistesgaben, die Gott uns geschenkt hat. Er sagt nicht nur, pass auf mit deinem Reichtum, sondern er sagt, so soll es sein, Sei großzügig, sei freigebig, du wirst dir Schätze im Himmel schaffen. Dass Paulus der Verfasser ist der Timotheusbriefe, ist eigentlich unbestritten, aber die liberale Theologie möchte es natürlich auch anzweifeln, aber wir als bibeltreue Christen haben keinen Zweifel. Paulus hat die Timotheusbriefe geschrieben, auch wenn der Wortschatz ein bisschen anders ist als in den anderen Briefen, keine Frage, aber man darf sich ja auch weiterentwickeln und es ist ja auch immer die Frage, an wen man schreibt, oder? Also ich würde mal sagen, der Austausch zwischen Paulus und Timotheus war auf einem anderen theologischen Niveau, als wenn er an eine frisch bekehrte Heidengemeinde schreibt. Und da ist für mich überhaupt kein Problem, dass die Timotheusbriefe und die Titusbriefe auf einem theologisch-sprachlich höheren Niveau stattfinden als die anderen Briefe. Für mich ganz schlüssig. Also damit habe ich kein Problem. Und deswegen zu meinen, Paulus sei nicht der Verfasser, nein. Lass uns kurz, da wir Wortgottesdienst haben, wollen wir am Wort Gottes entlang gehen. Ich gebe euch über den ersten Timotheusbrief einen kurzen Überblick. Und dann habe ich drei Punkte, die ich herausgreifen möchte, die uns gelten heute Morgen, meine ich zumindest, oder die ich euch mitgeben möchte an diesem Morgen. Es geht los im Kapitel 1, da geht es natürlich mit dem Gruß wie üblich und ich habe es vorhin schon erwähnt und Paulus wiederholt sich im Timotheusbrief immer wieder mal, muss man ganz klar sagen. Und da merkt man, erstmal hat er ihn nicht an einem Nachmittag geschrieben offensichtlich, aber auch man merkt ganz deutlich vermächtnismäßig, welche Themen ihm so am Herzen liegen. Und es geht gleich am Anfang los, er sagt, ich warne dich vor den Irrlehren, vor den gesetzlichen Lehren, von den Fabeln, halte dich davon fern. Er nennt das so, seid nicht beleidigt, er nennt das Altweiberfabeln, ja, was dort in Ephesus proklamiert wurde von vielen, vielen, vielen. Stammbäume, Streitereien, leeres Geschwätz. Gesetze sind für Menschen, sagt Paulus dort, Gesetze sind für Menschen, die in Sünde leben. Wir aber predigen die Herrlichkeit Gottes. Gegenteil, sei dankbar und lobe Gott für die Gnade, die du in deinem Leben empfangen hast. Und dann geht es weiter zur Fürbitte, Kapitel 2. Ganz wichtig, wir sind aufgefordert als Gemeinde für alle Menschen zu beten. Für die Herrschenden heißt es dort, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, Timotheusbrief, aber auch für alle Menschen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Fürbitte ist ein Auftrag der Gemeinde Gottes. Kapitel 2. Dann geht es auch um das Verhalten von Männern und Frauen in der Gemeinde. Sehr, sehr praktisch. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es geht um geistige Themen der Lehre, aber auch um ganz praktische Themen. Wie kannst du Gemeinde gestalten dort in Ephesus? Männer sollen heilige Hände an jedem Ort zum Gebet erheben. Ohne Streit, ohne Zorn. Auftrag Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Auftrag Paulus über Timotheusbrief an uns in Altensteig. Heilige Männer sollen heilige Hände heben zum Gebet, jederzeit an jedem Ort. Ohne Streit, ohne Zorn. Und die Frauen sollen sich in Zurückhaltung üben, innerlich und äußerlich. Dürft ihr euch selbst überlegen, was das heißt. Andermal. Es geht um Leitungsämter in Kapitel 3. Älteste, Diakone, die Eigenschaften, die notwendig sind. Geht es nicht um berufliche Qualifikationen. Es geht um Tugenden, um geistliche Qualitäten, einwandfreien Lebensstil, einen guten Ruf zu haben innerhalb der Gemeinde Gottes, einen guten Ruf zu haben außerhalb der Gemeinde Gottes, ganz wichtig. Und ebenso die Diakone. Und dann macht er auch eine wichtige Aussage in Kapitel 3. Die Gemeinde ist die Säule und die Stütze der Wahrheit. Für manche heute ist Gemeinde so wie so eine Option. Ja, das ist wie so ein Verein, da gehe ich hin oder auch nicht. Ja, oder braucht man überhaupt Gemeinde? Reicht es nicht, wenn ich mich mit ein paar Spezialisten treffe, die genauso denken wie ich? Nein, Gemeinde, sagt Paulus, ist die Säule und die Stütze der Wahrheit in unserer Zeit. Und dann kommt dieser wunderbare Christus-Hymnus in Kapitel 3, den möchte ich euch direkt lesen. Dort heißt es, Christus ist als Mensch erschienen und wurde durch den Geist gerecht gesprochen. Er wurde von den Engeln gesehen und den Völkern verkündet. Viele Menschen in der Welt glaubten an ihn und er wurde in den Himmel hinaufgenommen. Das heißt Evangelium in Kurzform. Ja. Er kam, wurde durch den Geist gerecht gesprochen, allen Völkern verkündet. Viele Menschen sahen ihn, glaubten ihn und er wurde in den Himmel hinaufgenommen. Das ist die ganze Botschaft. Kapitel 4 geht es weiter. Paulus kommt zum zweiten Mal auf die Irrlehrer. Er sagt, Timotheus, weise die gesetzlichen Lehren ab, weise sie ab. Der Heilige Geist, sagt Paulus, hat vorausgesagt, dass am Ende der Zeit viele Christen auf Lügen hören werden. Sie werden Lehren folgen, die von Dämonen stammen. Und die das lehren, sind Heuchler und Lügner. Andere sagen, du sollst nicht mehr heiraten, nicht alles essen. Paulus sagt, die Wahrheit ist, alles, was Gott geschaffen hat, alles, was Gott geschenkt hat, ist gut. Weise die gesetzlichen Lehren ab. Und dann geht es weiter mit persönlichen Anweisungen an Timotheus. Fache an die Gnadengabe, die dir durch Handauflegung gegeben wurde. Hab Acht auf dich selbst, auf die Lehre, und keiner verachte deine Jugend. Ich habe es vorhin gesagt, Timotheus war 20 Jahre alt. Und im Brief kommt auch so manches durch, wo Paulus ihm den Rücken stärkt. Und er sagt hier nochmal, keiner verachte dich wegen deiner Jugend. Vergeude keine Zeit mit den Ammenmärchen, trainiere dich im Glauben. Dann geht es in Kapitel 5 noch weiter, Ratschläge im Umgang mit Personen und den Witwen. Da ist Paulus sehr, sehr detailliert, schreibt er fast ein ganzes Kapitel darüber. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich so zwischen den Zeilen lese, leichte Spekulation, Timotheus war sehr jung und ich habe das Gefühl, er hatte Schwierigkeiten im praktischen Umgang mit manchen Personengruppen in der Gemeinde. Warum Paulus ein ganzes Kapitel über den Umgang mit den Witwen schreibt, einerseits wie die sozial zu versorgen wären, aber er sagt auch sehr klar, da sind auch viele dabei, die treiben sich in den Häusern herum, schwatzen viel, sie sollten lieber wieder heiraten oder arbeiten gehen. Ja, also Paulus ist da sehr, sehr geradlinig und eventuell fehlt es dem Timotheus da so ein bisschen an, neudeutsch sagt man an Standing, ja, dass er da vielleicht nicht die Kraft hatte oder den Mut oder den Charakter, vielleicht auch gegen manche Damen durchzugreifen an der Stelle in der Gemeinde. Und Paulus sagt, niemand verachte deine Jugend, handle so, 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 sprich klare Worte. Und vielleicht war der Timotheus auch ein bisschen sensibel, die gern zitierte und beschmunzelte Stelle, trinke etwas Wein um deines Magens willen. Vielleicht sind dem Timotheus auch einige Gemeindeprobleme so ein bisschen auf den Magen geschlagen. Deswegen trinke ich auch jeden Tag ein Gläschen Wein. Dann geht es noch weiter, Kapitel 6, und dann sind wir auch schon fast durch mit dem Timotheusbrief in dem ersten. Da geht es um die Anweisung, Sklaven. Auch ein spannendes Thema, was wir heute vielleicht, doch, gilt immer noch. Es wurden, sagen wir mal, Chefs gläubig und es wurden Sklaven gläubig. Und dann war es anscheinend so, und da war ein kleines Problem, es war zu lösen in der Ethik, in der Pastoralethik, dass die Sklaven sagten, lieber Chef, du bist ab jetzt mein Bruder, du hast mir nichts mehr zu sagen. Und auch da muss Paulus den ganz praktischen Ratschläge sagen, es gilt weiterhin, ihr seid Brüder, vor Gott sind alle gleich, aber in eurem Arbeitsverhältnis ist ganz klar, diene deinem Chef. Ich sag's mal so, mit dieser altmodischen Ausführung, es gilt weiterhin, wir sind Brüder auf gleicher Augenhöhe, aber die Hierarchien dieser Welt gelten weiterhin. Ordne dich ein, ordne dich unter, arbeite, sei noch besser als je zuvor. Zum dritten Mal kommt Paulus auf die gesetzlichen Lehren und sagt, streitet nicht deswegen, es lohnt sich nicht, vermeide diese Wortstreitereien. Und dann nochmal, die Geldliebe ist die Ursache alles Übels bei Christen. Die Liebe zum Geld. Paulus sagt den schönen Satz, nichts habt ihr mitgebracht, nichts werdet ihr mitnehmen. Sei genügsam statt dummer, schädlicher Wünsche, übe dich in Freigebigkeit, reicher, lerne mit deinem Reichtum Gutes zu tun. Dann schließt der Brief, es tut mir fast leid, ich muss es nochmal sagen, Paulus kommt nochmal auf die Ehrlehren zurück und er sagt sogar wortwörtlich, O Timotheus, meide die Leute mit ihren sogenannten Erkenntnissen. Ich sehe dich gerade so, du kennst auch Leute mit sogenannten Erkenntnissen, oder? Wir alle. Manche, sagt Paulus weiter, haben den Glauben verloren, weil sie dem Geschwätz gefolgt sind. Ja? Alle, die wir in Verantwortung sind, wir meiden das. Das bringt nichts. Manche haben ihren Glauben verloren, weil sie diesem Geschwätz gefolgt sind. Und dann kommt der Abschiedsgruß. Ich möchte euch jetzt nach dem Überblick über den ersten Timotheusbrief drei Aussagen mitgeben, die ich einfach mal herausgreife. Ratschläge an Timotheus und sie gelten uns ganz genauso. Der erste, der hat mit Pfingsten zu tun. Paulus schreibt es an Timotheus im ersten Brief, aber auch im zweiten Brief wortwörtlich nochmal: vernachlässige nicht die Gnadengabe, die dir gegeben worden ist durch Handauflegung. Einmal durch die Ältesten, einmal durch Paulus persönlich. Möchte ich euch uns an Pfingsten heute Morgen nochmal zusagen. Man weiß übrigens nicht genau, um was es hier geht, welche Gnadengabe ganz genau. Es ist keine natürliche Gabe, das ist ganz klar. Wir müssen Geistesgaben und natürliche Gaben immer unterscheiden. Wenn natürliche Gaben vom Geist versilbert, vergoldet werden, durchtränkt werden, dann ist es wunderbar. Aber die Geistesgaben, die werden uns geschenkt, die kommen obendrauf. Und hier hat Timotheus eine Geistesgabe und Paulus erinnert ihn daran und sagt: vernachlässige nicht die Geistesgabe, die dir damals geschenkt wurde. In einer anderen Übersetzung heißt es: fache sie wieder an. Das möchte ich uns heute Morgen an Pfingsten auch nochmal mitgeben. Wenn dir eine Geistesgabe bekannt ist, die du bekommen hast, ich ermahne dich, von Paulus her natürlich, vernachlässige sie nicht. Ganz im Gegenteil, fache sie wieder an. Weißt du deine Geistesgabe noch? Strebst du weiterhin nach Geistesgaben? Übst du dich darin? Segnest du andere damit mit deinen Geistesgaben? Geistesgaben, ganz klar, offensichtlich, können vernachlässigt werden. Das soll nicht sein. Dieser Rat gilt auch uns. Vernachlässige nicht deine Geistesgaben. Fache sie wieder an. Und das ist gut, heute an Pfingsten das wieder neu zu hören. Zweiter Punkt, den ich uns mitgeben möchte aus diesem Brief, wir haben ihn mehrfach genannt, vollständig heißt der Vers: habe Acht auf dich selbst und auf die gesunde Lehre. Beharre in diesen Stücken. Denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und alle, die dich hören. Habe Acht, nicht auf die gesunde Lehre, kommt noch was davor. Habe Acht auf dich selbst, damit geht's los. Ich kann nur gesunde Lehre verkündigen, wenn ich auch Acht habe auf mich selbst. Wir Christen sind manchmal eher unterwegs und lesen da so: hab Acht auf die anderen. Das ist eine andere Sache. Ja? Wir sollen auch füreinander schauen, ist ganz klar. Aber hier heißt es: hab Acht auf dich selbst. Du bist für dein geistiges Leben selbst verantwortlich. Nur du kannst selbst auf dich Acht haben. Nur du bist verantwortlich. Hab Acht auf dich selbst und dann auf die gesunde Lehre. Beharre darin. Dann wirst du gesegnet und die, die dich hören. Gesunde Lehre bewahrt vor Irrlehrern, bewahrt vor Irrtümern, bewahrt vor Verführung. Ganz im Gegenteil, ein guter Lehrer erinnert, bringt Schätze alter und neuer Art hervor. Er ermahnt, er ermutigt, er vertieft, er erquickt die Gläubigen. Übrigens, gesunde Lehre, vielleicht sagt er, ich predige ja gar nicht oder unterweise gar nicht. Nein, gesunde Lehre ist nicht nur eine Sache des Lehrers, gesunde Lehre ist auch eine Sache des Hörers, des Empfängers. Wir sind alle aufgerufen, uns darin zu üben, zu prüfen, zu unterscheiden, was ist gesunde Lehre und was ist keine gesunde Lehre. Und wo ungesunde Lehre verkündigt wird, gehe ich nicht mehr hin. Versteht ihr? Auch da habe ich eine Verantwortung. Die Lehrer haben eine hohe Verantwortung, das ist keine Frage. In der Bibel heißt es mehrfach, das führe ich jetzt nicht alles aus, die euch lehren am Wort, haltet sie in besonderen Ehren, heißt es einerseits, ne, dass sie es mit Freude tun, aber es heißt auch, sie haben eine besondere, eine doppelte Verantwortung. Sie werden zur Rechenschaft gezogen werden für das, was sie lehren. Es ist eine Ehre, aber es ist auch eine besondere Verantwortung. Und wir als Zuhörer, wir gehen nur dorthin, wo gesunde Lehre verkündigt wird. Auch da haben wir Verantwortung. Wo ungesunde Lehre verkündigt wird, das lassen wir einfach austrocknen. Wir geben uns nicht ab mit unnützem Geschwätz, damit wir nicht vom Glauben abfallen. Warum ist gute Lehre wichtig, gesunde Lehre? Es wird eine Zeit kommen, sagt die Bibel, da werden sie die heilsame Lehre nicht mehr ertragen können. So nach ihren eigenen Wünschen werden sie sich Lehrer suchen, die ihnen das erzählen, was sie gerne hören. Sagst du mit eigenen Worten. Luther sagt, dass ihnen die Ohren jucken. Ja. Es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen. Sie werden sich Lehre nach ihren eigenen Wünschen suchen, die ihnen das ins Ohr sagen, was sie gerne hören möchten. Das ist nicht gesund. Auch wir in Altensteig haben Situationen jetzt gerade, wo wir als Gemeinde feststellen müssen, dass Dinge verkündigt werden aus Lehrermund, wo wir sagen, das ist nicht unsere Lehre, unseres Erachtens nicht gesunde Lehre. So schmerzhaft es ist, müssen wir ganz klar auch Stellung beziehen. ich will es jetzt nicht ausführen, aber trotzdem mal eine kleine Marke an dieser Stelle setzen. Wir halten fest an der biblischen Lehre, an der gesunden Lehre. Bei aller Brüderlichkeit müssen wir hier auch Grenzen ziehen und Linien ziehen, die ganz eindeutig sind. Dritter Punkt, der erste Punkt war, vernachlässige nicht die Gnadengabe. Zweitens, hab Acht auf dich selbst und die gesunde Lehre, auch als Zuhörer. Dritter Punkt, letzter Punkt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Dann geht es weiter, das habe ich am Eingang schon gesagt, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Offensichtlich, eine Doppelung ist es ja hier, wieso muss ein Kampf auch noch gekämpft werden? Ein Kampf ist doch schon ein Kampf. Nein, offensichtlich muss der Kampf nicht nur ausgehalten werden oder erduldet werden, wir müssen ihn aktiv kämpfen. Und ein Punkt ist mir an der Stelle wichtig, es heißt, kämpfe den guten Kampf. Wenn du im Kampf bist, das ist noch kein Ritterschlag. Nicht alle Kämpfe, die wir kämpfen, sind gute Kämpfe. Und da brauchen wir auch viel, viel geistliche Weisheit, vielleicht auch in der Leitung, aber überall da, wo wir Verantwortung tragen, sind die Kämpfe, die wir kämpfen, tatsächlich gute Kämpfe des Glaubens oder sind es schlechte Kämpfe, sind es unnötige Kämpfe, Kämpfe, die uns vielleicht andere aufdiktiert haben, wo wir instrumentalisiert werden oder auch Kämpfe, die mit meiner eigenen Sturheit, mit meinem eigenen Eigensinn zu tun haben. Das sind keine guten Kämpfe. Lasst uns unterscheiden, wenn wir meinen, wir sind im Kampf, ein Kampf ist richtig, kämpfe den guten Kampf. Lasst uns auch heute Morgen das mal als Innehalten nehmen, zu überprüfen, die Kämpfe, in denen ich stehe, sind es gute Kämpfe? Oder wo kommen sie denn eigentlich her? Sind es schlechte Kämpfe? Sind es Kämpfe, die mir andere aufs Auge drücken? Nein, ich möchte gute Kämpfe kämpfen, Kämpfe, für die es sich lohnt, einzustehen. Kämpfe gegen meinen Zweifel vielleicht im Glauben, Kämpfe gegen Mächte und Gewalten, ganz klar. Kämpfe gegen Versuchungen in meinem Leben zum Beispiel. Habe ich kürzlich gehört, fand ich einen guten Ausdruck. Wir sind erlöst, wir sind errettet. Unsere Erbsünde ist ans Kreuz, die gilt nicht mehr. Aber es gibt noch diese täglichen Tatsünden. Das sind Kämpfe, gute Kämpfe, dagegen anzugehen. Kämpfe gegen Versuchungen, durchaus auch ein Kampf mit Gott. Ab und zu muss man mit Gott ringen. Und kämpfe gegen mich selbst, wo ich stehe, mir selbst im Weg, denke zu klein, denke zu groß. Glaube ich, sei zu jung, Timotheus, glaube ich, sei zu alt, glaube ich, sei zu wenig begabt, glaube ich, passe, bin zu schlau, was auch immer. Kämpfen heißt, durch Siege und Niederlagen zum Ziel kommen. Kämpfen heißt, durch Siege und Niederlagen zum Ziel kommen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, möchte euch ermutigen heute Morgen, und ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ergreife das ewige Leben. Aber du darfst wissen, wir dürfen wissen, ich kämpfe nicht allein. Geschwister sind da, der Heilige Geist ist da, der mich stärkt, der mir die Arme stützt. Jesus ist Sieger. Viele Siege sind vollbracht. Alle Siege sind vollbracht. Sie werden von uns nur nachgekämpft. Eine Idee, lass uns mal so, als weil es hier heißt, ist dein Bekenntnis vor vielen Zeugen. Lass uns mal gemeinsam sagen, ich ergreife das ewige Leben, ich sage es gleich nochmal, ich ergreife das ewige Leben, wozu ich berufen bin, das bekenne ich vor vielen Zeugen. Lass uns mal gemeinsam sagen, ich ergreife das ewige Leben, wozu ich berufen bin. Ich ergreife das ewige Leben, wozu ich berufen bin. Merkt euch diesen Satz. Lass uns einmal sagen, dass wir es mitnehmen. Ich ergreife das ewige Leben, wozu ich berufen bin. Dann geht es eben weiter. Das bekenne ich vor vielen Zeugen. Das haben wir gerade eben getan. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und dann, letzter Vers für heute. Steht in Philipper, jetzt gehen wir weg von Timotheus, steht, ich kann niedrig sein. Ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides kann ich sein. Ich kann satt sein, ich kann hungern. Beides kann ich haben, Überfluss und Mangel. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Oder andere Übersetzung sagt, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Vernachlässige nicht die Gnadengabe Gottes, die dir Gott geschenkt hat. Fache sie wieder an, entdecke sie neu, erinnere dich, strebe weiterhin danach, egal wie alt. Habe Acht auf dich selbst, auf die gesunde Lehre. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und vergiss nie, was du ergreifen kannst. das ewige Leben, dazu bist du berufen. Und vergiss nicht, im Kampf die geistige Waffenrüstung anzuziehen. Seid gesegnet. Amen.